Wer hat alles diese Geschichte schon gesehen, die wir nicht sehen? Das fängt gut an. Kennt das jemand? Ja? Das ist erstmal ein bisschen beängstigend. Keyless Go Apps, wenn ich mein Auto entsperren will, um loszufahren, da hat sich ein Trojaner eingeschlichen und es wird ein Lösegeld in Höhe von 1/4 Bitcoin verlangt, um mein Auto zu starten. Das ist ein sehr gutes Argument für Sicherheit in mobilen Apps, weil es heutzutage nicht nur um in der App, sondern es geht um Daten, die im Backend liegen, meine Bankdaten, irgendwelche Geräte. Und Sicherheit ist ein Thema, das jeden interessieren sollte, und dafür ist dieser Vortrag heute. Das ist allerdings, wenn man vielleicht nochmal sieht, hier oben das Datum. Fällt da was auf, ganz oben? Also das ist der diesjährige heiße April-Scherz. Aber also diesen Trojaner gibt es nicht und er befällt nur ausschließlich Fahrer von Fahrzeugen, die in Deutschland zulassen sind. Also das ist vielleicht so ein Indikator, dass es nicht so ganz wahr ist. Ja, mein Name ist Kari Lothrop, ich bin Principal Consultant bei Zülke. Das ist auch das letzte Logo in meinem Foliensatz von der Firma. Aber wir sind Dienstleister, wir entwickeln Hardware, Software, Elektronik und in den letzten Jahren immer mehr mobile Apps. Und da ist die Sicherheit von Apps ein sehr wichtiges Thema. Ich bin Microsoft MVP seit diesem Jahr, freue ich mich sehr drüber. Und auch Xamarin MVP. Und das ist, weil mein Fokus Xamarin ist. Was ich heute erzähle, betrifft eigentlich jegliche Art von mobilen Apps, also seien sie jetzt Cordova-Apps oder rein nativ geschriebene. Aber die Beispiele, die ich zeigen werde, die sind dann aus dem Xamarin-Bereich. Und es gibt vielleicht noch ein paar Xamarin-Spezialitäten, die ich dann noch hervorheben will. Ja, warum ist das gerade bei mobilen Anwendungen ein sehr wichtiges Thema? Ich will heute einen Schwerpunkt, also Sicherheit von Anwendungen ist ein sehr, sehr breites Thema. Und der Fokus des Talks heute ist auf den Bereich Netzwerksicherheit. Und das ist mobil immer ein sehr wichtiges Thema, weil es genau diese zwei Wege gibt, wie man mit einer App normalerweise mit der Außenwelt interagiert. Das heißt, entweder das mobile Datennetz oder Wi-Fi. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Bluetooth ging vielleicht auch noch, aber das ist jetzt nicht, um mit dem Backend zu sprechen zum Beispiel. Und beide Wege sind mehr oder weniger leicht zu beeinflussen. Also wenn ich eine Verbindung über mein GSM-Netz habe, da habe ich typischerweise so ein bisschen das Vertrauen, ja, das ist mein Mobilfunkanbieter und die Daten, die ich darüber austausche, die sieht wirklich nur der Anbieter vielleicht. Wobei, da könnte ja auch jemand Böses dabei sein, der meine Daten mitliest. Aber es ist auch durchaus möglich, einfach so einen GSM-Hotspot aufzumachen. Also ich stelle jetzt hier so einen Laptop hin und plötzlich sind alle Kunden von einem, sagen wir, Telekom- oder Vodafone-Anbieter, buchen sich in meinen Laptop ein und das Telefon kriegt das gar nicht mit und plötzlich laufen alle Daten durch meinen Laptop. Das muss ich nur noch dafür sorgen, dass das Internet weiter funktioniert und schon kann ich fröhlich mithorchen, welche Daten da durchgehen. Bei Wi-Fi ist das noch ein ganzes Stück einfacher. Da reicht so diese soziale Komponente. Also wenn ich jetzt hier ein neues Hotspot aufmache, das MSTS nenne, also so ein WLAN-Hotspot, da bin ich mir sicher, da sind nach kürzester Zeit 50 Leute drin. Obwohl sie gar nicht wissen, ob das jetzt das richtige Wi-Fi ist. Aber auch ohne Interaktion des Users ist das möglich, weil wer war schon mal in einem öffentlichen WLAN? Okay, die sind sehr beliebt, ja, hat vielleicht gerade schlechten Empfang. Wenn ich in einem öffentlichen WLAN war, dann merkt sich mein Telefon für den nächsten Besuch, ja, wenn ich das WLAN antreffe, dann buche ich mich automatisch da rein. Das ist sehr, sehr bequem und ich kenne auch niemanden, der das Feature deaktiviert hätte auf seinem Telefon. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass das Telefon praktisch scannt, welche Hotspots sind in der Nähe, sondern das ist bei Wi-Fi so implementiert. das Telefon schreit praktisch heraus, Broadcast, ich kenne die Hotspots, ist einer von denen dabei. Und jetzt muss nur irgendein findiges Gerät sagen, ja, ich bin, sagen wir, Flughafen Frankfurt Hotspot, und schon ist das Telefon da eingebucht. Ich kriege das üblicherweise gar nicht richtig mit. Ich erwarte gar nicht, dass ich hier Flughafen Frankfurt Hotspot in Darmstadt vorfinde. Und ich sehe nur WLAN und mache mir da keine Gedanken darüber. Aber auch wenn jetzt praktisch dieser erste Schritt da, wo ich ins Internet gehe, nicht zum Beispiel sicher ist, da gibt es ja auch noch weitere Schritte, wo meine Daten überall langlaufen. Ich habe jetzt mal hier aus dem Zug heraus so ein Traceroute auf unsere Homepage gemacht. Und da sieht man so, welche Stationen das durchläuft. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Nationen da alle durchlaufen werden. Also auf jeden Fall, die Schweiz ist dabei, weil es eine Schweizer Firma. Aber überall da laufen meine Daten durch. Das Schöne ist, es ist eigentlich egal, wie gut oder schlecht die Verbindung ist oder wie viele Stationen dazwischen sind. Wenn ich Netzwerkverbindungen, also die Netzwerkkommunikation sauber mache, dann wird es entweder funktionieren und sicher sein oder überhaupt nicht funktionieren. Irgendwo dazwischen gibt es nicht. Also wenn es funktioniert, heißt es auch, dass niemand das mitlesen kann, wenn ich es richtig gemacht habe. Eine Analogie, wir kennen das alle aus dem Webbereich, wenn ich im Browser sowas sehe, würde ich da meine Kreditkartendaten eingeben? Wer würde das tun? Passt jetzt so zum Publikum, der Erwartungswert, also das ist keine sichere Verbindung. Das wissen auch weniger bewanderte Anwender, dass das vielleicht eine schlechte Idee ist, zum Teil. Wenn das da steht, wer würde da was eingeben, Kreditkartendaten? Sehr viele. Wer hat da schon was eingegeben auf dieser URL? Ja, die Microsoft-Angestellten auch? Natürlich. Man kommt ja auch um das Azure-Abo nicht herum. Und wenn das da steht, was mache ich als Anwender? Bin etwas verunsichert, weiß nicht, da steht ja HTTPS, aber was bedeutet das denn jetzt? Vielleicht kommt ja noch eine Warnmeldung und dann kann ich sagen, ach, ist mir alles egal, ich mache jetzt weiter. Aber auf jeden Fall habe ich als Anwender die Möglichkeit, eine bewusste Entscheidung zu treffen, traue ich dieser Verbindung, traue ich dieser Verbindung nicht. Wie sieht das denn im App-Bereich aus? Was ist denn mit dieser App? Da werden meine PayPal-Daten eingegeben und was sehe ich? Einfluss. Ja. Ist klar, hier kann ich meine Daten eingeben, weil da ist ja ein Schloss. Aber natürlich ist das nur ein Bitmap. Und das kann natürlich jeder dahin zaubern. Und als Anwender habe ich überhaupt keine Chance rauszubekommen, ist das jetzt eine sichere Verbindung oder nicht. Werden meine PayPal-Daten nochmal irgendwie lokal persistiert in die SQLite-Datenbank? Werden die nochmal in das eigene Backend von dieser App reingeschoben? Kann ich eigentlich nur raten. Wohingegen beim Browser wusste ich eigentlich ziemlich genau Bescheid, was Sache ist. Geht das im Browser? Ja, das ist eine gute Idee. Das müssten die Browser erkennen, mithilfe von Cognitive Services, dass das ein schlossähnliches Icon ist und das dann nicht erlauben. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, ist ja nicht meine Verantwortung als Entwickler. Da gibt es doch dieses rigide Review, dauert immer 2 Wochen und Apple wird ja sicherlich keine unsichere Apps in die Store auslassen. Aber das ist natürlich ein Trugschluss. Auf das guckt Apple auf keinen Fall oder wer immer diese Reviews macht, Microsoft, weil die sind ja die bringen die App an den Mann, aber sie haben eigentlich gar keine Ahnung, welche Daten sind das denn? Weil nicht jede Art von Daten ist schützenswert. Vielleicht ist das irgendwie Einbindung von einem News-Ticker, RSS-Feed oder sowas. Das ist nicht schlimm, wenn das unverschlüsselt ist. Aber wenn es mein Passwort ist, dann wäre es ja sehr schön, wenn das verschlüsselt wird. Aber das können die nicht wissen. Also, die Verantwortung liegt auf jeden Fall zu 100% beim Entwickler. Der Entwickler ist verantwortlich für die Sicherheit des Anwenders. Und das ist natürlich eine große Verantwortung für alle, die in eine App schreiben. Und deshalb ist es gut, dass hier so viele Leute sind, um dann noch mehr darüber zu erfahren. Ja, noch weiter zum Thema Kommunikation. Wenn ich Kommunikation vor einem Mobilgerät mache, heißt das im Normalfall das hier. Es gibt eigentlich nur ein Protokoll mit noch einer Variation davon. Sollte Port 80 sein, Port 443, nicht irgendwelche exotischen Ports, weil ein Mobilgerät, haben wir eben gehört, befindet sich auch mal in einem öffentlichen WLAN und öffentliche WLANs können sehr starke Einschränkungen haben, was zum Beispiel Ports, Protokolle und so weiter angeht. Man hört manchmal die Frage, ja, wie mache ich eine Verbindung zu einer SQL-Server-Datenbank von meiner App aus? Lass das sein. Also nicht direkt mit der Datenbank sprechen, sondern irgendetwas davor schalten. Im Idealfall HTTPS und ich mache eine gesicherte Verbindung zu irgendeiner REST-Schnittstelle und die spricht dann mit meiner Datenbank. Da muss ich auch nicht das Datenbank-Passwort in meiner App mit rumschleppen, damit sich der User da einloggen kann. Ja, ich werde gefragt, ist wirklich so. So, jetzt haben wir gesehen, HTTPS, wie funktioniert das denn im Browser-Fall? Also wir haben der Browser verbindet sich mit einem Webserver und das soll verschlüsselt gesichert passieren. Dazu kommt ein Schlüssel ins Spiel, eigentlich sind zwei Schlüssel, also ein privater, öffentlicher Schlüssel. Und der private Schlüssel bleibt immer auf dem Server drauf und der öffentliche Schlüssel, den gibt der Server bereitwillig her. Jeder kann den öffentlichen Schlüssel haben. Und das hilft aber noch nicht, weil, also in diesem Fall, ich habe eine Verbindung, ich habe eine sichere Verbindung, die irgendwie auf irgendwelchen Schlüsseln basiert, aber ich weiß ja gar nicht, spreche ich überhaupt mit dem richtigen Server. Da kommen Zertifikate ins Spiel. Zertifikat garantiert mir praktisch, dieser öffentliche Schlüssel, der auf dem Server ist, der wird signiert von einer zentralen Stelle, sagen wir hier, Firma Symantec, die bietet das an, sie stellen Zertifikate für Webserver aus und das Zertifikat kommt auf den Webserver drauf und mein Browser kennt Symantec und hat praktisch den Public Key von Symantec drin und ich kann damit überprüfen, ob die Signierung des Zertifikats auf dem Server tatsächlich von Symantec war. Das heißt, ich vertraue Symantec und weil Symantec dieses Zertifikat auf jeden Fall ausgestellt hat, kann ich auch vertrauen, dass ich tatsächlich mit dem Server spreche, den Symantec sagt. Also ist im Zertifikat ist noch mit drin der Name des Hosts, dann kann ich überprüfen, ist das auch der Hostname, mit dem ich gerade spreche und dann kann ich eine sichere Verbindung aufbauen. Jetzt ist die große Schwachstelle von dem ganzen System, ist aber diese Liste der Symantec und anderen Firmen. Also das ist, wir sehen hier 197, iOS 9 sind 187, Android 6 157 Root-Zertifizierungsstellen. Da stehen auch irgendwelche Staaten dabei, irgendwelche Firmen, die ich noch nie gehört habe. Und all diesen Firmen vertraue ich. Und wenn irgendjemand Böses dabei wäre, der könnte praktisch in meine Kommunikation reinhorchen oder meine Ergebnisse verändern, die ich von einem Webserver bekomme. Über eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attacke. Also das funktioniert so, der Browser will eigentlich den Webserver da drüben erreichen. In Wahrheit ist hier der Angreifer in der Mitte. Der Angreifer stellt die Anfrage an den Webserver für den Aufrufer. Der Webserver gibt eine Antwort an diesen Man-in-the-Middle. Und der schickt die Antwort zurück an den Browser. Jetzt hat der nur das Problem hier, der in der Mitte, er kann nicht, er hat das passende Zertifikat, er hat den privaten Schlüssel nicht, um die Verschlüsselung hier zu machen. Das heißt, hier wird im Browser normalerweise, was wir eben gesehen haben, dieses rote HTTPS oder durchgestrichen, wird kommen, und da steht dann, irgendwas stimmt mit dem Zertifikat nicht. Das heißt, normalerweise würde ich eine solche Man-in-the-Middle-Attacke auch mitbekommen. Jetzt will ich mal eine Demo zeigen. Und zwar will ich so eine Man-in-the-Middle-Attacke mal machen für ein Telefon. Das ist ein iPhone 6. Ich wechsle mal hier raus. Also ich habe hier Screen Mirroring über QuickTime. Also es ist ein echtes Telefon. Und ich habe auf meinem Rechner eine Windows VM. Da habe ich vorhin mal ein bisschen rumgespielt. Wer war in der Keynote von Donovan Brown heute Morgen? Also dieses Tool, das Tool hier heißt Fiddler. Fiddler ist ein HTTP-Debugging-Proxy. Mit Fiddler kann ich normalerweise, wenn ich Webentwickler bin, verwende ich das, um zum Beispiel zu gucken, welche Bytes werden da zum Server geschickt, welche Bytes kommen zurück. Das kann ich auch verwenden, um mobile Daten mitzuhören. Und heute Morgen habe ich mal ausprobiert, Donovan Brown hatte da so eine Abstimmung, wie viele Leute wollen ASP.NET sehen in der Demo, wer will Java oder Mac oder Azure. Und ich habe hier mit Fiddler einfach mal den Request mitgehört, den mein Browser geschickt hat beim Abstimmen. Und dann habe ich einfach Rechtsklick gemacht, Replay, Reissue sequentially und habe 5000 Mal abgestimmt. Ich habe mich inzwischen entschuldigt bei Donovan. Er musste dann leider auf Linux Java demonstrieren. Gut, das hätte er auch verhindern können. Es war ihm auch bewusst, dass das jetzt nicht so unbedingt sicher ist. Und er sagte auch, ihr könnt auch mehrfach abstimmen. Und das habe ich ja dann auch gemacht. Nein, es ging in die Richtung, wir wollen .NET sehen, wir wollen Windows sehen und wir wollen Azure sehen. Da dachte ich, das kann ja jeder. Deshalb hat er das dann heute Morgen so gezeigt. Ja, aber mit Fiddler kann ich eben nicht nur meinen lokalen Traffic mithören. Also normalerweise sage ich hier Capture Traffic, dann hängt sich Fiddler in alle meine Browser ein als Proxy-Server und dann wird jeglicher Traffic durch den Fiddler geleitet. Ich kann auch sagen, ich will Verbindungen von außen zulassen. Allow remote computers to connect, das heißt auf diesem Port 888 hier, wird dann Fiddler, also kann ich als Proxy-Server einstellen und der wird dann die Verbindung mithorchen. Und was ich auch machen kann, ist, dass ich hier sage, decrypt HTTPS-Traffic, das heißt, auch bei sicheren Verbindungen will ich, dass Fiddler sich in die Mitte reinhängt und dann damit horcht. So, jetzt habe ich hier ein iPhone, wie gesagt. Und das Einzige, was ich jetzt machen muss, ich gehe in meine Netzwerkverbindung. Ich habe hier ein lokales WLAN aufgespannt, wo mein Telefon drin ist und meine Windows VM direkt über noch eine WLAN-Karte. Das heißt, ich gehe jetzt auf die Verbindung drauf und sage hier unten HTTP-Proxy manuell und trage dann die IP ein, die Windows-Maschine hat. Das ist Wireless LAN, also 192, kann jemand diktieren, 2.4, Port 4 mal die 8. So, und wenn ich jetzt, sagen wir mal, Wikipedia aufrufe, Wikipedia ist ja in letzter Zeit auf jeden Fall immer über SSL. Dann sollte ich in meinem Fiddler sehen, aha, okay, da kommt auf jeden Fall schon Verbindungen lang. Da war jetzt irgendwie Spiegel, sehe ich auch irgendwo Wikipedia? War es ganz unten, okay. Ah, da, okay. Also hier steht, das ist jetzt auf dem Telefon sehe ich praktisch gar nichts. Also da steht es einfach nur leer, gab es keine Fehlermeldung. Ich hatte auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, ich will trotzdem verbinden, aber er sagt ja, Connection established, also das hier ist der Request, Handshake, aber close, also es funktioniert einfach nicht. Und das ist eigentlich ein gutes Verhalten, da ist jemand in der Mitte, der mithorcht und deshalb will das Telefon jetzt nicht weitermachen. So, jetzt wollen wir das mal uns für Apps angucken. Haben wir einen Freiwilligen, der mit hier auf die Bühne kommen will? Ich habe leider das Mirroring über WLAN nicht geschafft, eben, aber über Kabel. Ja, vielen Dank. Also, und zwar, wir haben auf der dritten Seite, ups, ich schaffe das noch nicht, Pepsi Max. Übrigens auch eine Semmeln-App. Also, ich lösche jetzt mal hier das Aufgezeichnete und vielleicht kannst du die Apps hier mal von links nach rechts durchgehen. Die habe ich gestern, also die auf der dritten Seite, die. Oh, okay. habe ich gestern mal ausprobiert. Das ist die Darmstadt-App. Und wir sehen, die tut nicht so viel. Und die verhält sich eigentlich so ungefähr wie unsere Wikipedia-Seite eben. Also Connection Close. Es könnte ja noch eine schönere Fehlermeldung vielleicht kommen, dass die Verbindung nicht funktioniert. Aber da kannst du immer erlauben. Ja, alles frisch installiert. Also jetzt die nächste App, das ist SV Darmstadt, hier Bundesliga-Verein. Man sieht das Ergebnis von dem grandiosen Heimsieg gegen den HSV. Okay, nein, sie haben verloren. Was ich hier gemacht habe, wir können uns mal angucken, wie das im Fiddler aussieht. Okay, das erste war hier oben. Hier gibt es so ein paar Verbindungen, die SSL, funktioniert alles nicht. Also, aber das sind irgendwelche anderen Dienste. Und zwischendurch werden auch ein paar Sachen angefragt, wo es dann tatsächlich Ergebnisse gibt. Und interessant ist hier, hier steht HTTPS, Port 443, tobit.com. Und hier unten kann ich aber tatsächlich alles genau mitlesen. Da sollte jetzt hier JSON schön formatieren. Okay, also ich kann den ganzen Traffic mitlesen. So, was ist jetzt hier passiert? Also normalerweise, wenn ich einen HTTP-Request mache, wir haben es ja eben im Browser gesehen, ich mache einen Request, Zertifikat stimmt nicht, dann gibt es halt eine Fehlermeldung. Wenn ich das aus einer API heraus mache, sind eigentlich alle APIs so gestrickt, dass dann vielleicht eine Exception kommt. Normalerweise sollte das nicht funktionieren. Was der Entwickler hier gemacht hat, er hat ausdrücklich die Überprüfung der Zertifikate abgeschaltet. Also das ist nicht anders zu erklären, weil es ist HTTPS und ich kann es komplett mitlesen und es funktioniert. Also sehr unschön. Und es war tatsächlich die zweite App, die ich gestern runtergeladen habe, um das zu demonstrieren. Und das findet sich wirklich sehr häufig. Und jetzt war hier so eine Sache, die wurde über HTTP geladen. Live-Ticker, was war das nochmal für ein Format? Ich glaube, das war HTML. Webview. Okay, also hier ist habe ich auf jeden Fall das Spielergebnis reingeschlichen. Okay, man findet es nicht hier, aber es ist auf jeden Fall da drin. Und das habe ich so gemacht, dass ich einen Autoresponder eingestellt habe. Wann immer jemand diesen Live-Ticker genau diese URL anfragt, dann gebe ein bestimmtes Ergebnis zurück. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Hotspot in der Nähe des Stadions aufgemacht hätte, dann könnte ich zum Beispiel da falsche Ergebnisse vorgaukeln. Also das war jetzt nur HTTP, also reine HTTP-Verbindung. Das ist halt nicht sicher. Es kann auch sein, dass das hier nicht so schlimm ist in dem Fall, wenn halt mal falsche Ergebnisse gemeldet werden. Und wenn ich, da gab es oben irgendwie so einen Punkt, um sich anzumelden, im Menü vielleicht, anmelden. Und da sagt er jetzt hier offline. Also er versucht eine Verbindung aufzumachen. Hier haben sie es richtig implementiert. Tobit ist irgendwie noch die gleiche Hostname, aber da steht dann Connection Close und das war's. Also vielleicht nicht so schlimm in dem Fall, aber es zeigt so ein bisschen, was da passieren kann. Und um diesen Autoresponder zu machen, habe ich einfach nur eine existierende Response hier rüber gezogen, also sagen wir hier, einfach hier reingezogen und habe dann draufgeklickt und habe es nochmal verändert, das Spielergebnis. So, vielleicht nochmal die nächste App, die heißt auch Darmstadt. City-Informationen. Da gibt es einen Wizard, natürlich immer erlauben. Ich glaube, da unten, ach ja, genau. So, hier habe ich das gleiche Spiel gemacht. Ich habe unten das Microsoft-Logo eingeblendet, wo eigentlich, wenn du mal draufklickst, genau, da oben war es kurz zu sehen, Lieferando ist es eigentlich, aber ich hätte natürlich auch den Link verändern können. Ja, das ist nicht so schön, jetzt aus dem Fiddler heraus gesehen. Also auch hier, man sieht es hier drüben vielleicht in dem Autoresponder, habe ich einfach ein Microsoft PNG, liefere ich zurück. Und auch hier Zertifikatsüberprüfung mutwillig abgeschaltet, sodass er gar nicht mal mitbekommt, wenn ich das falsche Bild hier rein mogele. Okay, gucken wir nochmal das letzte Ergebnis, die letzte App, oder ich lösche nochmal kurz hier, damit wir nicht den Überblick verlieren. Okay. Die Xamarin Evolve App, das ist eine Konferenz, die Xamarin alle anderthalb Jahre abhält. Und vielleicht kannst du dich ja mal einmelden mit deiner Xamarin-ID, anmelden. Ja, aber gib mal irgendwas ein, wir gucken mal, was passiert. Ja, da warst du aber früh dran bei Google, ne? um die noch zu bekommen. Er hat auch versucht, dein Gravatar oben abzugreifen. Also, E-Mail ist incorrect. Okay, das heißt, du hast keinen Account. Gucken wir mal, was passiert. Also offensichtlich, die App funktioniert weiterhin. Was passiert hier drüben? Wir sehen eigentlich gar nichts. Also er hat versucht, hier dein Bild für Horst abzugreifen, aber eine Hockey-App hat er Verbindung aufgemacht. Ja, komisch. Also vielleicht gibt es da Zusammenhang, dass das eine Xamarin-App ist und jetzt hier überhaupt nichts auftaucht. Gucken wir uns gleich nochmal an. Vielen Dank. Es gab nochmal im Hinblick auf diese CA-Liste, Root Certificate Authority-Liste, gab es vor einiger Zeit mal den Fall, da hat Lenovo, also wenn man einen neuen Laptop kauft, wo Windows drauf ist, da ist ja normalerweise sehr viel sehr wertvolle Software zusätzlich dabei, die das Benutzererlebnis um ein Vielfaches verbessern. Und da hatte Lenovo von der Firma Superfish etwas damit mit installiert, um die Google-Suchergebnisse zu verbessern. Also ich suche nach irgendwas und dann kommen neben den normalen Google-Suchergebnissen werden in der Seite noch weitere Sachen eingeblendet, wo Superfish denkt, dass die für mich relevant sind. Und jetzt hat Google irgendwann gesagt, ja, wir stellen auf SSL um, also keine Nicht-HTTP S-Verbindungen wird mehr erlaubt auf der Google-Suche. Und jetzt ist ihr Geschäftsmodell praktisch gerade kaputt gegangen, weil ich kann eigentlich das Ergebnis, also die Webseite, die zurückkommt von Google, kann ich ja nicht mehr manipulieren, um da irgendwie meine Bilder mit einzufügen. Das ist ein Problem. Man hätte das vielleicht lösen können über irgendwie ein Browser-Plugin, das man auf jedem Rechner installiert, aber sie haben sich was viel Geschickteres ausgedacht. Sie haben eine Root Certificate Authority auf jedem Lenovo-Laptop draufgetan. Und man hat es dann gemerkt, dass dann plötzlich nicht mehr stand Signed by Symantec, sondern Signed by Superfish, stand bei jeder Webseite, die man besucht hat, weil alle Ergebnisse liefen immer, also wurde immer on the fly für jeden Webserver, den ich besucht habe, wurde von dieser Certificate Authority auf meinem Rechner, wurde ein passendes SSL-Zertifikat ausgestellt. Und der private Schlüssel von der Root Certificate Authority war natürlich auf jedem Lenovo-Laptop drauf. Er war auch mit dem Passwort geschützt. Das lautete so ähnlich wie der Name der Firma. Und es war ein großes PR-Desaster für Lenovo. Also weil jeder, der sich halt die Mühe gemacht hat, das daraus zu extrahieren, der konnte plötzlich jeden Lenovo-Traffic von jedem Lenovo-Rechner mithorchen, weil eben auch das Superfish-Root-Zertifikat auch in dieser großen langen Liste mit drin stand. Also, ist immer so ein bisschen ein Problem, man weiß nicht, was in dieser Liste steht, manche Firmen installieren dann noch Sachen rein. Und die gute Nachricht ist, im Mobile-Fall können wir das sogar besser lösen. Also, im Prinzip, ich kann das natürlich genauso lösen, wie jetzt bei der Web, im Web-Fall, also sieht genauso aus. Das ist jetzt dieser grüne Fall. Aber ich könnte zum Beispiel auch so einen Fall machen, dass ich meine eigene Root Certificate Authority mache. Da kann ich mir auch kostenlos meine Zertifikate erstellen, wobei das geht inzwischen auch zum Beispiel bei Let's Encrypt auch kostenlos. Aber das hätte jetzt den Vorteil, also oder wir hatten ja eben gesehen, die hatten mutwillig irgendwas abgestellt. Wie passiert sowas eigentlich? Ich entwickle, also man ist ein bisschen bequem. Ich entwickle gerade ich habe irgendwie meinen Staging-Server, da ist kein passendes Zertifikat drauf, wir wollen kein Zertifikat für den Server kaufen. Ich schalte es einfach schnell in meinem Code ab und bevor wir es ausliefern, werde ich ja auf jeden Fall dran denken, es wieder zu aktivieren. Und das funktioniert offensichtlich nicht so zuverlässig. Und wenn ich zum Beispiel so einen Fall habe, da habe ich überhaupt keine Schmerzen, mein eigenes Zertifikat für jeden meiner Server auszustellen, weil das ist ja meine eigene Authority. Und es sind auch keine weiteren Kosten. Also das wäre im Browser, würde das so aussehen. Aber im Mobile-Fall kann das tatsächlich sinnvoller und sicherer sein, als das, was wir vorhin gesehen haben mit dem Browser. Das Ganze nennt sich Certificate Pinning. Also die Idee ist, ich sage nicht, ich will mit dieser HTTPS-Seite reden und ich überlasse dem Betriebssystem zu überprüfen, dass das auch alles so seine Richtigkeit hat mit den Zertifikaten, sondern ich implementiere diesen Schritt selbst. Und ich kann dann zum Beispiel sagen, ich will nur mich mit dem Server verbinden, wenn er genau dieses eine Zertifikat hat oder wenn er genau von Symantec ausgestellt wurde und nicht von dem Staat Venezuela zum Beispiel, der in dieser Liste steht, oder genau von meiner eigenen Root Certificate Authority. Und dadurch bin ich ein ganzes Stück sicherer. Also zum einen, kann irgendjemand, der zufälligerweise in dieser Liste steht, dann meinen Traffic gar nicht mehr mithören. Zum anderen, also eben in dem Fiddler-Fall, ich hätte auch das Root-Zertifikat von Fiddler auf das Telefon drauf installieren können und dann hätten alle Apps weiter funktioniert, weil das Fiddler-Root-Zertifikat dann in dieser Liste steht und die Apps, die vertrauen halt alle darauf, dann hätten wirklich alle Apps funktioniert und ich hätte alles mithorchen können. Aber wenn ich Certificate Pinning benutze, dann akzeptiert er einfach dieses Fiddler-Root-Zertifikat nicht, weil er erst gar nicht in diese Liste reinguckt. Bitte? Die App prüft das. Also in .NET sieht das so aus. Ich sage einfach, Service Point Manager ist eine statische Methode, ist ein bisschen blöd, weil das dann praktisch für alle Requests in der App-Domain gilt, aber Service Certificate Validation Callback, eine Methode. Und in dieser Methode implementiere ich dann meine eigene Zertifikatsprüfung. Und die Clowns, die wir eben gesehen haben, mit diesen Apps, die haben hier Return True implementiert. Jegliche Zertifikate einfach akzeptieren, ist mir völlig egal und ihr könnt mich mal. Und ich habe aber hier die Möglichkeit, zum Beispiel genau auf das Zertifikat zuzugreifen oder auf die Zertifikats-Chain, kann mich hochhangeln bis zu dem Root Certificate Authority und kann gucken, ist das genau die Root Certificate Authority, die ich erwarte. Genau, dann breche ich alle Apps. Genau, also man sollte sich da sicher sein. Es ist nicht so schick, wenn man praktisch nur das eine an das eine Zertifikat pinnt. Also sagen wir, der Webserver hat ein Zertifikat, das ist vielleicht self-signed. Und wenn ich nur daran pinne, dann kann es eben passieren, dass das dann irgendwann nicht mehr gilt. Aber selbst ein abgelaufenes self-signed Certificate ist so sicherer als ein gültiges, das irgendwie von einer Behörde ausgestellt wurde. Weil eigentlich diese Termine oder dass das jetzt im Dezember abläuft, das Zertifikat, das hat eigentlich gar nicht, also eine große technische Bedeutung. Das ist ja nur, man macht es halt irgendeinem Angreifer schwerer, der kann halt, wenn er das Zertifikat bekommt, hätte er nur 2 Jahre Zeit, um es auszunutzen. Aber da kann man auch schon sehr viel anstellen. Genau, das will wohl überlegt sein. Aber ich will das mal am Beispiel zeigen. Dazu starte ich hier das schicke neue Visual Studio für Mac. Ihr dürft jetzt alle wow sagen. Dankeschön. Hier habe ich für, also eigentlich relativ schlecht von der Architektur her, ich habe also meine View designed und da habe ich einen Button drin. Ja. Und das, was jetzt in der Windows-Welt das Code-Behind wäre, das ist dann das hier, UI-Button 3 Touch-Up Inside. Also ich habe einfach nur Doppelklick auf den Button gemacht und habe hier was implementiert. Und hier sage ich jetzt im Code-Behind, auch ganz schlecht, Aber darum geht es hier nicht. Also ich mache einen neuen HTTP-Client, also wie man es in .NET so macht. Dann rufe ich auf diese Webseite. Man kann vielleicht erahnen, dass sie kein so schönes Zertifikat hat oder wo jetzt nicht jeder Browser glücklich drüber wäre. Und dann sage ich Success. Und wenn es eine Exception gibt, dann will ich auch zeigen, dass es, welchen Fehler es gab. So, das will ich jetzt mal auf einem Simulator ausführen, einem iPhone-Simulator. So, das ist mein tolles UI. Ich klicke hier drauf. Ich sehe hier schon, es gibt eine Exception und in der Textbox steht dann, ja, Certificate unknown, also irgendwas mit dem Zertifikat stimmt nicht. Ich gucke mir das nochmal zur Überprüfung im Browser an. Also das ist die Webseite selfsigned.badssl.com. Also wenn ich auf badssl.com gehe, dann sehe ich eine ganze Liste von möglichen Fehlern, die Zertifikate haben können. Und ich habe jetzt mal selfsigned rausgesucht. Und da sehe ich hier drin, self-signed uses an invalid security, not trusted because it is self-signed. Und dann kann ich mir das Zertifikat auch ansehen. Und da sehe ich, normalerweise hat man hier so eine Hierarchie, wo irgendwann die Root Authority ganz oben drin steht. Und hier steht halt gar nichts. Hat irgendjemand halt so ausgestellt. Aber was ich jetzt im Code hier machen kann, ist, dass ich genau diesen Service Point Manager hier aktiviere. Also ich sage, hier will ich einen Callback für implementieren. Und da sage ich dann, bei Check Certificate hole ich mir den Public Key von diesem Zertifikat und überprüfe das mit einem magischen String innerhalb meiner App. Jetzt, dieser magische String ist jetzt nichts Besonderes. Das ist der öffentliche Schlüssel, der Public Key von dem Server. Den wird er mir auch so sagen. Es bringt mir nichts, wenn ich das jetzt hier manipulieren würde als Angreifer, weil das gilt ja nur für meine eigene App. Also das ist jetzt schon ein ganzes Stück sicherer und wir prüfen das jetzt mal, wie das zur Laufzeit aussieht. Hier ist ja auch noch ein Haltepunkt, da müsste da gleich stehen bleiben. Wenn ich da draufklicke, genau, Public Key und Expected Public Key habe ich natürlich genau an dieser Stelle rausgegriffen. Um diese Variable hier oben zu setzen. Und dann sagt er, die Verbindung ist okay. Und er vertraut jetzt wirklich nur diesem einen Server und nicht irgendeinem Server. Und ich kann mir ganz sicher sein, diese Verbindung ist mit meinem Server. Das ist Certificate Pinning. Also wie gesagt, nur diesem einen Server zu vertrauen, ist vielleicht logistisch ein bisschen blöd, wenn man dann irgendwann mal aktualisieren will. Man könnte auch eine Liste von Zertifikaten haben oder eben eine Authority nur trauen. Das ist auch okay. Oder eine Liste an Authorities, aber vielleicht Firmen, denen ich mehr vertraue als eben dieser gesamten Liste. Apple hat mit iOS 9 etwas eingeführt, das nennt sich App Transport Security. Wer hat das schon mal gehört? Das ist nicht so weit bekannt. Aber wenn ich einen normalen HTTP-Request zum Beispiel in einer App, die mit dem iOS 9 SDK oder später gebaut wird, mache, dann kriege ich zur Laufzeit eine Exception. Da steht, du willst mit einem HTTP-Server dich verbinden, das ist nicht erlaubt. Also Apple hat gesagt, wir erlauben nur noch HTTPS, nur TLS 1.2, der neueste Standard, der auch noch nicht gecrackt ist, nur sichere Cypher Suites. Und das ist erstmal, das heißt, wenn man so Legacy-Systeme hat, hat man da ein bisschen ein Problem. Aber man kann in der Info-P-List der eigenen App kann man dann Ausnahmen definieren. Ich kann zum Beispiel sagen, ich erlaube auch TLS 1.0 für die und die Verbindung. Oder ich könnte auch sogar zum Beispiel sagen, ich will App Transport Security komplett abschalten, weil zum Beispiel ich habe Opera implementiert unter iOS, da will ich halt nicht, dass alle möglichen Websites eintragen, mit denen Opera sich jemals verbinden könnte. Aber aus meiner Sicht ist ein Schritt in die richtige Richtung trotzdem. Es gibt natürlich Leute, die tragen hier eine riesige Whitelist ein. Ich habe da gleich auf Twitter gesehen, da schrieb jemand, ja, ich kriege diese Exception und ich benutze diesen Dienst zur Kreditkartenverifizierung und ich muss jetzt 17 Hosts hier whitelisten, damit meine App überhaupt noch da funktioniert. Aber das heißt ja eigentlich, dieser Kreditkartenanbieter oder Kreditkartendatenanbieter, der hat 17 Server, die einfach nicht auf dem aktuellsten Stand sind. Und dieser User ist nicht der Einzige, der sich bei dem dann beschwert. Und indirekt macht das dann, macht praktisch eine heile Welt, also verbessert die Welt zumindest, dass der wird, wenn sich der 100. User gemeldet hat, sicherlich nachziehen und alle seine Server auf den aktuellen Stand bringen. Und das, so soll das ja eigentlich sein. Ja, wir hatten eben gesehen, HTTP-Client, das ist jetzt der richtig SAML-spezifische Teil. Wenn man in der .NET-Welt in den letzten Jahren einen HTTP-Request gestellt hat, dann ist das mit dem HTTP-Client. Da gab es im Mono-Projekt auch eine Implementierung davon und die hängt leider aktuell auf TLS 1.0 fest. Sie haben die neueste Version jetzt implementiert, aber sie trauen sich nicht so wirklich, also gerade dieses SSL, man hört vielleicht OpenSSL, da gab es vielleicht so ganz kleine, subtile Fehler im Code, der schon seit Jahren drin ist und es ist niemandem aufgefallen. Und im Xamarin-Team haben sie wirklich Angst, ihren Code, also sie sind eigentlich zuversichtlich, dass der Code richtig ist, aber sie würden nicht ihr Haus drauf wetten. Deshalb haben sie das nicht veröffentlicht, sondern haben es jetzt anders gelöst. Also wenn ich HTTP-Client, nur HTTP-Client sage, dann habe ich jetzt die Wahl, ich will praktisch die Mono-Implementierung von TLS haben oder Apple TLS, das ist jetzt unter iOS, unter Android gibt es das auch. Das ist dann die Boring SSL-Implementierung von Google. Und er macht dann praktisch so P-Invokes in diese Netzwerkfunktion des Betriebssystems und bleibt praktisch, muss nicht von Mono abgehandelt werden, das Thema. Natürlich, aber Xamarin ist nicht verantwortlich. Genau. Aber es ist wirklich, praktisch mit jeder zusätzlichen Implementierung gibt es natürlich immer mehr Lücken und es ist wirklich sehr unwahrscheinlich, dass gerade dieses Team es schafft, so eine Implementierung ohne Lücke hinzubekommen. Ja, und was es aber auch noch gibt, ich kann verschiedene HTTP-Client-Implementierungen austauschen, also Managed Default, das ist wirklich in .NET komplett implementiert. Es gibt auch hier Implementierungen, die halt die betriebssystemeigenen Funktionalitäten nutzen. Zum Beispiel hier unter iOS diese zwei und unter Android gibt es da auch noch einen. Das steht hier in dieser Liste. Also CF Network Handler, NSURL Session Handler haben wir eben gesehen. Das hat auch den Vorteil, dass es performanter und unterstützt natürlich die neuesten TLS-Varianten. Und es gibt auch diesen Modern HTTP-Client, das war eigentlich der Vorreiter davon. Der hat praktisch, ist von Paul Betts eine Library, der kam auf die Idee, wir könnten ja praktisch die Implementierung, die Xamarin gemacht hat, ersetzen durch den nativen Code. So ein bisschen als Überblick, wann soll ich was verwenden? Also Betriebssystem-Proxy-Einstellungen, das ist der Fall, den wir eben gesehen haben. Xamarin Evolve App hat die Proxy-Einstellung, die ich auf dem Telefon gemacht habe, komplett ignoriert, weil Mono hat ja das gesamten HTTP-Stack reimplementiert und die gucken einfach nicht auf die Proxy-Einstellung. Deshalb ist das jetzt im Fiddler gar nicht aufgetaucht. Das war genau das. Die Nativen machen das natürlich. Ja, TLS-Support, das geht jetzt inzwischen mit der Mono-Implementierung, aber da muss ich in den Projekteinstellungen, wie ich das eben gesehen habe, das auch explizit auswählen. Die ATS-Einschränkungen, auch hier gilt für Xamarin nicht, die haben das komplett selbst implementiert und die gucken einfach nicht da drauf. Und also die sprechen praktisch direkt Sockets und deshalb gelten diese Apple-Restriktionen da nicht. Aber trotzdem sollte man sich natürlich dran halten, dass man mit einem sicheren Backend spricht. Und dieses einfache Certificate-Pinning, wie ich das eben im Beispiel gezeigt habe, das geht aber auch nur mit der Mono-Implementierung. Wenn ich hier die nativen HTTP-Client-Händler verwende, dann muss ich das eben selbst implementieren. Also wie das halt auf der Plattform funktioniert. Bei Apple heißt das, ich muss irgendwie den Public Key in die Keychain laden. Also es ist ein bisschen komplizierter. Es geht nicht allein nur im Code. Jetzt habe ich eine ganze Zeit lang über die App-Seite gesprochen. Wichtig ist auch, was ist denn mit dem Backend? Also wir haben eben gesehen, wenn das Backend kein TLS 1.2 kann, dann gibt es halt Probleme mit der App. Aber natürlich, deshalb ist natürlich auch wichtig die Backend-Seite. Und wir kommen häufig zu Kunden, die sagen, ja, wir brauchen jetzt eine mobile App und da gibt es hier diesen Dienst, diese Daten braucht ihr. Da könnt ihr ja unseren bestehenden Web-Service benutzen. Und da sagen wir, ja super, Web-Service können wir. Zum Beispiel aus dem XAML-Code heraus kann ich natürlich einfach mit Web-Service sprechen, auch wenn das irgendwie SOAP noch ist oder so. Und dann sagen sie, ja, aber von welcher IP-Adresse aus wollt ihr denn zugreifen? Weil wir müssen das nämlich einstellen bei uns. Wir haben da so eine IT-Sicherheitsrichtlinie. Und dann sagen wir, ja, blöd, weil praktisch jede mögliche IP-Adresse der Welt. Und dann sagen die, ist aber schlecht. Und dann sagen sie, ja, vielleicht, da müsst ihr aber irgendwie so ein Client-Zertifikat mitschicken oder ihr müsst hier Zugangsdaten mitschicken, weil wir wollen ja sicher sein, dass das auch die App ist, die mit dem Backend spricht. Und das ist immer da klingen dann die Alarmglocken. Warum? Also bei mir klingeln die Alarmglocken. Warum ist das denn so? Warum wollen die das sicherstellen? Was ist denn so speziell an diesem Backend, dass da praktisch nicht jeder mitreden darf? Ich habe hier ein Beispiel aus dem XAML Component Store, aus der Doku. Das ist von Parse. Wer kennt Parse? Ist nicht so weit verbreitet, ist auch gut, weil es wird nächsten Monat eingestellt. Wurde von Facebook übernommen, das ist ein Backend as a Service. Also ich kann ganz leicht sagen in meiner App, ich brauche ein Backend und schwupps habe ich die Tabelle, da kann ich Daten reinschreiben. Und in der Doku sieht das dann so aus, Parse Client Initialize und das, was du im Portal ermittelt hast, deine Application ID und deinen Key, den trage jetzt hier ein und schwupps hast du Zugriff auf diese Tabellen im Backend. Und wenn ich dieses Beispiel hier nehme und einfach so loslege, hat das natürlich zur Folge, dass jede App sich dann diese Tabellen teilt. Also jeder User arbeitet auf den gleichen Tabellen. Und vor allem dieser Key, der befindet sich dann in jeder App. Und auch da klingen so ein bisschen die Alarmglocken. Keys in Apps sind eigentlich keine gute Idee. Und dann sagen die Leute, ja, wir können das irgendwie nochmal verschlüsseln oder so, aber womit will man es denn verschlüsseln? Oder sie sagen, ja, wir haben das jetzt in der Image-Ressource, haben wir die letzten 100 Byte oder so, haben wir jetzt den Application Key mit rein versteckt. Und ja, aber im Prinzip erhöht nur den Aufwand vielleicht, um da dran zu kommen. Oder sie sagen, wir laden den Application Key zur Laufzeit von unserem anderen Backend rein und arbeiten dann damit. Aber egal, was ich tue, wenn ich zum Beispiel zur Laufzeit mir diese App instrumentiere und gucke, was da in den Variablen steht, und ich gucke, welche Variablen werden an diesen Call gegeben, da steht immer der fertig auflöste String drin. Fertig, super, bitte? Genau, oder im Fiddler steht es wahrscheinlich auch drin, wenn Sie kein Certificate-Binning benutzen, dann wäre es wieder schwieriger, das auf dem Netzwerk rauszuhören. Ja, und die Uni Paderborn hat da Untersuchungen gemacht, gerade mit diesem Parse-Backend. Und sie haben da eine statische Analyse gemacht von Android-Apps, haben auch eine dynamische Analyse gemacht, also zur Laufzeit geguckt, was sind die Variablen, was steht da drin. Und sie hatten Zugriff auf 100 Tabellen von verschiedensten Diensten, meistens Read-Write. Also sie konnten da einfach reinschreiben mit diesem Key, den sie da gefunden haben. Verkehrsunfallinformationen, Bilder, Kontaktdaten. Das Mindeste, was sie immer rausbekommen haben, war eine Liste der validierter E-Mail-Adressen. Also alle User, die Parse da benutzt. Und auch die bösen Jungs haben Parse als Backend verwendet. Also Trojaner verwenden Parse als Backend, um ihre gesammelten, abgegriffenen Daten von den Usern zu sammeln. Und auch da konnte die Uni Paderborn darauf zugreifen. Also die Kreditkartendaten, Bankinformationen und so weiter. Also wirklich nicht schön. Und eigentlich gehört sowas nicht in die App rein. Also es sollte, Zugangsdaten dürfen nicht Teil des App-Bundles sein und sie dürfen auch nicht wie nachher reinkommen. Die Grundidee ist nicht, die App authentifizieren, sondern den User. Also, genau, worum geht es denn? Also ich will ja nicht, also das ist vielleicht die Firma, die will, dass wir hier nur von einer bestimmten IP-Adresse zugreifen, die will halt die App authentifiziert haben. Und eigentlich geht es immer um User. Und wenn es nicht um den User geht, dann sind es normalerweise allgemeine Daten, auf die auch jeder zugreifen kann. Also User authentifizieren, da kommt dann ein Token zurück, dann merke ich mir den Token in meiner App. Den Token kann ich in einem sicheren Speicher speichern, sodass es auch nicht so leicht ist, da dran zu kommen innerhalb des Telefons. Also da bietet iOS, Android, Windows immer so einen separaten Bereich, Keychain, Keystore oder sowas, um diese Tokens abzuspeichern. Oder zum Beispiel mit Xamarin Auth ist so eine Bibliothek, die ich benutzen kann, um auf diesen sicheren Store plattformübergreifend zuzugreifen. Vielleicht hilft es auch, sich das so ein bisschen aus dieser Web-Sicht nochmal zu überlegen. Also keiner kommt auf die Idee zu sagen, für meine Webseite brauchen die Leute auf jeden Fall ein kleines Zertifikat. Es ist okay, dass man auf die Webseite kommt und erstmal allgemeine Informationen bekommt. Und wenn man was Spezifisches, Benutzerspezifisches haben will, dann loggt man sich eben ein, bekommt einen Token und schickt den immer als Cookie mit jedem Request mit. Und genauso kann ich das mit meinem Backend machen. Benutzer authentifizieren, ich bekomme ein Token und dieses Token schicke ich mit, authentifiziere den User. Wenn also ein Token verloren geht oder in böse Hände kommt, kann ich jederzeit revoken. Wie mache ich das denn, wenn das im App-Bundle drin ist? Dann muss ich eine neue Version der App pushen, aber die Leute brauchen halt Monate, um die neue Version zu benutzen. Das heißt, ich muss serverseitig noch das alte akzeptieren. Wenn ich es benutzerbezogen mache, ist kein Problem, einen Benutzer gar nicht mehr zu erlauben, auf irgendwelche Sachen zuzugreifen. Wenn ich aber doch den Fall habe, ich verwende eine API, die will halt diesen API-Key, dann ist es häufig sinnvoll, den API-Key in mein eigenes Backend zu stecken. Also ein Beispiel aus dem Projekt war, wir haben in der App Flugdaten gebraucht. Also wir wollten wissen, wo ist welches Flugzeug, zu welcher Zeit, oder ist das verspätet oder hat sich das Gate geändert. Und da gibt es Anbieter, die diese Flugdaten bereitstellen und die arbeiten halt mit diesem API-Key-Konzept. Und das ist für einen Webserver, ist das okay, weil der Webserver hat halt irgendwo hinterlegt diesen API-Key und greift dann darauf zu und gibt die Informationen zurück. Und jeder Call dieser API, der kostet ungefähr so einen US-Cent. Wenn ich diesen API-Key jetzt in die App reinstecke, laufe ich Gefahr, dass irgendjemand, der mir Böses will, da 100.000 Anfragen hinstellt. Und schon habe ich 10.000, 1.000 US-Dollar Rechnung, Kreditkartenrechnung, weil irgendjemand mit diesem API-Key was Böses macht. Wenn ich aber diesen API-Key in mein Backend lege, dann habe ich da viel mehr Kontrolle drüber, was damit gemacht wird. Also ich kann zum Beispiel sagen, ach, der User hat jetzt irgendwie zu oft drauf zugegriffen, denn dem lasse ich jetzt mal keinen Zugriff. Oder ich schicke ihm das alte Ergebnis, wenn er zweimal auf das gleiche zugreift. Oder ich kann sagen, der hat jetzt seine Quota erschöpft und ich lasse diesen User einfach nicht weiterarbeiten. Also ich habe ein eigenes Backend, ich bin authentifiziert gegenüber meinem Backend als ein User und das Backend hat den API-Key und stellt diese Anfragen für mich. Ich will noch kurz was zeigen, das ist nicht nur aus dem Netzwerkbereich. Es gibt die Möglichkeit, statische Code-Analyse auch für mobile Apps durchzuführen, um typische Fehler zu erkennen, die ich machen könnte in meiner App. Ich will mal so ein Beispiel zeigen. Also wir hatten eben die Xamarin Evolve App gesehen. Da gibt es einen Anbieter, der heißt Codified Security. Da habe ich einen Test-Account und wenn ich mich da einlogge, hier habe ich so ein paar Code-Analysen schon gemacht. Das geht eigentlich ganz einfach. Zum Beispiel die Twitter-App. Ich gebe einfach die Google Play-URL ein, sage analysiere und schon sagt er mir, in welcher Codezeile es Probleme gibt. Das funktioniert auch mit Xamarin-Apps. Also ich habe jetzt hier die Evolve-App zum Beispiel, die wir eben gesehen hatten. und kann mir da Testergebnisse angucken. Und da sehe ich dann so eine Zusammenfassung, kritische Fehler, Severe Warnings. Und das heißt nicht immer, dass das jetzt ganz schlimm ist, sondern das sind Sachen, die man sich auf jeden Fall angucken sollte. Und es kann aber sein, dass ich sage, ja, das ist eigentlich nicht kritisch, da ist vielleicht ein API-Key drin, aber der hat eigentlich gar keinen Wert. Damit kann man eigentlich nur Daten abrufen, aber nichts ändern. Also jetzt steht da zum Beispiel Sensitive Data found in these files und steht irgendwas von Username, Secret, Key und so weiter. Wenn ich als Entwickler da drauf gucke, weiß ich eigentlich sofort, oh, das sollte eigentlich keiner so einfach sehen. Und normalerweise als Entwickler kann ich ganz schnell beurteilen, ist das jetzt ein echtes Problem oder nicht. Vielleicht ist das schlimm, keine Ahnung, was das für ein Passwort ist. Oh, Azure, das ist in der Azure Library. WebView Insecure ignores SSL Certificate Errors. Haben wir eben schon ein paar Mal gesehen. Irgendjemand hat die Zertifikatsüberprüfung ausgeschaltet für eine WebView. Also genau, proceed, das war eben das Return True. So sieht das in der Android API aus. Possible SQL Injection Flaw. Auch hier sehe ich jetzt irgendwie kein Problem. Vielleicht, wer weiß, was hier drin steht in der Variable. Also es wird nicht genau geguckt. Hier steht auch Query. Hier bin ich mir ziemlich sicher, das ist nicht schlimm. Aber an anderen Stellen, ja hier, da könnten jetzt vielleicht irgendwelche Parameter drinstehen, die nicht vorher überprüft wurden. Und auch hier als Entwickler sehe ich das relativ schnell. Ja, ganz schön viel. Aber ich habe nachgefragt, ich darf das hier trotzdem zeigen. Also der James Montemagno, der das geschrieben hat, der war sich relativ zuversichtlich, dass diese Ergebnisse nicht so schlimm sind. Was haben wir hier noch? Insecure Web Addresses, also verwendet HTTP. Google Maps, ja, vielleicht ist das nicht so schlimm. Vielleicht auch doch. Vielleicht ist es nur ein XML Namespace, dann ist es völlig irrelevant. Das kann hier das Tool nicht beurteilen, aber ich kann das relativ schnell sehen. Was ich heute mitgeben will, oder was ich hoffe, was jeder so mitnimmt, mal so ein bisschen die eigene App in Frage stellen. Ja, also ich kann mit einfachen Tools kann ich gucken, was macht denn meine App? Was passiert denn, wenn ich den Traffic von meiner App einfach mal durch Twitter jage? Was kann der Anwender da sehen? Was würde passieren, wenn der Anwender da irgendwas austauschen würde? Wäre das schlimm, wäre das nicht schlimm? Einfach mal so ein bisschen in die Lage eines Angreifers versetzen und die eigene App analysieren und wenn es dazu noch Fragen gibt, bin ich da auch zur Verfügung. Ich glaube, wir haben jetzt aber für eine Fragerunde keine Zeit mehr. Vielleicht sagen wir noch zwei Fragen. Wir haben auch später angefangen, gell? Von irgendjemandem? Ah, wir haben ein Mikro, genau.
Nochmal auf die Problematik hin, der User soll sich anmelden. Also das Problem mit API-Keys oder sonst etwas da drin. Wenn man jetzt einen eigenen Webservice hat, einen REST-Server oder sonst etwas, würde auch das SSL-Pinning reinmachen, dass ich schon mal das Fiddler-Problem weg habe. Mhm. Aber ich möchte nur gewährleisten, dass meine App auf diesen REST-Server zugreift.
Genau, und da ist die Frage, warum?
Weil es so ist.
Ja, also
weil der User kein Login benötigt. Der kann sich diese App zum Beispiel holen, muss gewisse Sachen einstellen, aber es ist kein User-Profile.
Ja.
Also, er authentifiziert sich anders.
Also was ich mitgeben kann, man kann es schwieriger machen, dass jemand anders das benutzt, aber man kann es nicht so machen, dass es halt nicht möglich wird. Also es ist genau wie bei einer Webseite. Ich sage, ich will auf jeden Fall nicht, dass jemand, der Opera benutzt, meine Webseite besucht. Und dann, das kann ich nicht verhindern. Und genauso ist das mit dem Backend. Also ich kann es schwieriger machen. Wenn ich jetzt im Corporate-Umfeld bin zum Beispiel, da hätte ich jetzt die Möglichkeit, also praktisch an alle meine Mobiles ein Zertifikat auszurollen, ein eigenes Zertifikat für jedes Gerät. Und der Server kennt alle Zertifikate und weiß genau die Geräte. Und dann wäre das kein Problem. Aber so eine Public-App habe ich keine Möglichkeit leider. Noch Fragen? Okay, dann sind wir eigentlich genau auf der Zeit. Ja. Gut, dann vielen Dank.